Ich glaube, was sehr wichtig ist, wenn man in so einer Position ist, ist, dass man das auch unterscheidet, dass das nicht einem selber gilt, sondern dem Amt.
Ja, ich glaube, das Stichwort geliehene Macht ein bisschen. Ja.
Genau. Ich glaube, das ist total wichtig, um nicht abzuheben, um nicht das auf seine eigene Person zu projizieren, sondern zu wissen, ja, das ist das Amt, das macht das. Ich komme eher von dem Gedanken, dass Arbeit muss auch einem selber Spaß machen. Dann wird man besser, ist man besser. Und dieser Gedanke, der verfolgt mich seit dem ersten Tag meines Berufslebens und der hat mich auch immer motiviert, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, weil einfach die Leistung dann auch besser wird. Ich finde, da gibt es einen sehr unmittelbaren Zusammenhang und natürlich auch aus dem Gerechtigkeitsgedanken, dass man auch an Arbeit nicht kaputt gehen darf.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk und er sendet heute direkt aus der Hauptstadt. Und zwar mitten aus dem Regierungsviertel. Wir sind im Paul-Löbe-Haus und ich habe die große Freude, heute mit euch gemeinsam mal ein bisschen hinter die Kulissen des politischen Geschehens zu schauen. Und ich habe jemand eingeladen, die die Politik schon seit vielen, vielen Jahren gestaltet. Seit mehr als 20 Jahren hauptberuflich, seit 30 Jahren ist sie, glaube ich, schon aktiv in der Politik. Sie war Innenministerin, spätestens jetzt macht's Ding-Dong bei euch. Ihr wisst, mit wem ich spreche. Es ist Nancy Faeser. Sie ist heute MdB in zahlreichen Ausschüssen, unter anderem auch Medien und Kultur. Darüber wird zu reden sein, über die Kultur, auch im Politikbetrieb. Ich freue mich ganz arg, dass ich hier sein darf bei dir, liebe Nancy. Ich sage trotzdem mal herzlich willkommen bei Good Work.
Dankeschön, liebe Juli. Vielen Dank für die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ja, also die Möglichkeit, die liegt auf meiner Seite. Das ist ganz toll, dass du dir die Zeit einräumst. Wir sind hier ein bisschen auf der Überholspur, weil du bist zwar, ich mache jetzt mal ganz dicke, große Anführungszeichen, nur noch MdB, aber ganz ehrlich, wie hat sich dein Alltag so verändert, Nancy?
Im Moment muss ich gestehen, fast gar nicht mehr. Ehrlich gesagt war der Wechsel tatsächlich natürlich spürbar. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in den letzten 4 Jahren als Bundesinnenministerin. Aber ich merke leider jetzt nach wenigen Monaten, dass ich in Anführungszeichen nur noch Bundestagsabgeordnete bin, dass der Kalender wieder vollläuft und dass das Tempo wieder zulegt. Und wir waren ja jetzt auch sehr schnell im Parlament. Wir haben den Haushalt für 25 gerade beschlossen und sind schon wieder in den Haushaltsberatungen für 2026. Insofern ist der Kalender schon wieder vollgelaufen, leider.
Genau, das war's zum Thema Entschleunigung. Ja, genau. Also das gibt's, glaube ich, im Politikbetrieb nicht. Und eine Frage, Nancy, die ist geskriptet, der Rest sind Stichpunkte und das ist die Eingangsfrage bei Good Work, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet? Das interessiert bestimmt viele der Hörerinnen und Hörer. Wie sieht so ein typischer Tagesstart von Nancy Faeser aus?
Naja, der typische Tagesstart war es heute nicht, weil ich habe mir heute tatsächlich mal die Zeit genommen, ganz früh morgens schon zum Arzt zu gehen, um einfach mal vorbeugend, präventiv mal wieder Blutwerte zu nehmen, mal auf meinen Blutdruck schauen zu lassen beim Kardiologen. Insofern etwas ungewöhnlich, sehr, sehr früh dadurch. Ich war der Arztpraxis sehr dankbar, dass ich sehr früh kommen konnte. Und ich starte morgens meinen Tag gerne mit einem heißen Ingwerwasser und mit einem Kaffee.
Ehrlich?
Ja. Aber der Kaffee gleicht es wieder aus. Und gerne mit einem kleinen Müsli.
Ja, sehr gut. Also klingt sehr gesund. Also schon auch, ist das so eine kleine Insel, wo du sagst, die brauche ich, damit ich wirklich dieses abartige, ich sage das jetzt mal so, ich frame das mal so, Pensum, dieses Tempo durchstehe.
Ja, es ist schon wichtig, dass man diese kleinen Freiräume sucht oder auch, ich sag mal, vielleicht auch Gewohnheiten hat, wo man sagt, da entspannt man noch morgens. Ich gucke morgens gerne auch kurz ins Morgenmagazin rein bei ARD und ZDF, um einfach zu gucken, was bestimmt den Tag an Themen. Da sieht man schon ein bisschen, wo geht die Richtung hin und dann gleiche ich das mit meinem Tag ab.
Ich glaube, das ist eines der Medienformate, das am meisten unterschätzt wird, das Morgenmagazin. Ja. Ich höre es von vielen Journalisten auch, dass es so intensiv genutzt wird und man wird sagen, naja, Morgenmagazin. Aber ich glaube, das gehört für viele zum Ritual.
Ja, nach wie vor. Absolut.
Na gut, wir steigen mal ein bisschen ein. ich würde ja, hatte ich glaube hier schon geframed, mit dir gerne ein bisschen hinter die Kulissen des Politikgeschäfts schauen und was das mit Arbeitskultur hat. Du selbst bist ja, bevor du wirklich aktiv, oder aktiv bist du schon sehr, sehr lange in der Politik, aber hauptberuflich auch, warst du ja auch auf einem guten Weg, eine richtig steile Anwaltskarriere hinzulegen. Clifford Chance, Gorg, wer sich ein bisschen mit dem Sujet schon mal beschäftigt hat, weiß, da ist auch Ausschlafen nicht das Programm. Also
nein,
da geht's.
Ehrlich gesagt nicht.
Nancy, was ist da los bei dir?
Ich weiß auch nicht, was da bei mir los ist. Aber so habe ich tatsächlich meine Karriere gestartet und ich habe 7 Jahre lang bei Clifford Chance, einer international tätigen Kanzlei, gearbeitet, die dafür bekannt sind, einfach wahnsinnig viel zu arbeiten. Vielleicht habe ich es mir auch deswegen angewöhnt, weil ich so in mein Berufsleben gestartet bin. Ich habe schon immer sehr, sehr viel gearbeitet. Ich war schon immer sehr pflichtbewusst. Mhm. Also auch, wenn ich so an meine Tätigkeiten im Landtag oder hier im Bundestag denke, wo man ein bisschen skalieren kann. Mhm. Ich skaliere immer nach oben raus, weil ich sehr pflichtbewusst bin. Und gerade, ich sag mal, als Abgeordnete, man lebt von Steuergeldern, finde ich immer, dass man besonders sorgfältig damit umgehen muss. Und deswegen auch hart arbeiten kann.
Auf jeden Fall. Und vielleicht darf ich das mal hier persönlich dalassen. Also ich habe ja viele Menschen, die in großer Verantwortung sind, zu Gast. Und also dein Kalender ist bestimmt mindestens so voll wie der anderen Gesprächsteilnehmer. Aber das war wirklich eine Frau, ein Wort. Also da konnte man sich drauf verlassen bei dir. Chapeau.
Danke.
Du bist dann eingestiegen, warst lange in der hessischen Politik, auch Fraktionsvorsitzende. Also hast da wirklich so, sagen wir mal, alle großen Steinchen getickt. Die Ministerpräsidentin nicht. War das mal irgendwann auf dem Zettel, ehrlich?
Ja, hätte ich gerne gemacht. Tut mir auch leid, dass das nicht geklappt hat, ehrlich gesagt.
Ist das so ein bisschen der kleine Kanzler, die kleine Kanzlerin?
Das würde ich gar nicht sagen, aber ich glaube, was mich sehr motiviert hat, Ministerpräsidentin zu werden, war insbesondere, dass man Veränderungen im Bereich der Bildungspolitik erreichen kann, weil das ist nun mal Ländersache.
Das ist Ländersache.
Und mich stört schon seit Jahren, dass wir nicht in der Lage sind, den wichtigsten Baustein für unsere Kinder auf den Weg zu setzen, nämlich, dass wir eine ordentliche Ausstattung in Schulen haben, dass wir auch Haushaltsgelder umpriorisieren in die Schule. Kleinere Klassen, mehr Lehrer, das wäre mein Idealzustand, weil einfach die Chancen für die Kinder dann besser wären. Und das hat mich sehr umgetrieben und auch motiviert, das zu machen. Deswegen finde ich es schon bedauerlich, dass ich nicht mehr Einfluss nehmen konnte.
Kennst du Professor Aladin Elmar-Falani, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat? Also Achtung, Hörerinnen, Hörer, Nancy nickt ganz heftig. Ganz spannend, was er da zutage befördert hat und wo er sich auch für engagiert. Du bist dann nach Berlin gekommen und ich glaube, das ist schon auch mal interessant, kurz an dieser Stelle zu verweilen. Wie ist das vom, ich sag mal, ich überzeichne, ja, vermeintlich beherrschbaren Karpfenteich hin zum ganz großen Ozean?
Ich glaube, dass in der Politik das Konkurrenzverhältnis wo auch immer sehr groß ist. Es ist ähnlich, ob man im Landtag arbeitet oder im Bundestag. Es gibt manche starke Veränderungen. Was ich hier sehr zu schätzen weiß im Deutschen Bundestag, ist, dass alles sehr geregelt ist. Das heißt, hier gibt es sehr strenge Redezeiten, auch in den Ausschüssen. Das ist in den Ländern nicht so, das zerfasert sehr stark. Im Parlament ist es gleich, da gibt es feste Redezeiten, feste Instrumentarien, aber nicht in den Ausschüssen. Und das macht schon einen Unterschied, das ist hier leichter. Wo das Haifischbecken natürlich auch noch mal größer ist, ist im Bereich auch der Presse.
Auf jeden Fall. Auch eine andere Sichtbarkeit, ein anderes Interesse, ein anderer Druck.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was vielen Landespolitikern zu schaffen macht, dass die Sichtbarkeit nicht mehr so gegeben ist. Das finde ich sehr bedauerlich, weil es, wie gesagt, wir hatten ein Thema, gerade die Bildungspolitik oder auch die Wissenschaftspolitik an den Universitäten oder auch die Innenpolitik für die Polizei sind ja wichtige Themen. Und deswegen wäre es schon schön, wenn das auch wieder mehr im Fokus stehen könnte.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich habe eine kleine Schwäche. Also, ihr wisst schon, mindestens eine. Und es ist außer Good Work vor allen Dingen das Thema Weiterbildung. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl. Es kann immer noch etwas sein, was wir lernen können, worin wir uns weiterentwickeln wollen, perfektionieren wollen vielleicht. Und hätte ich in dem Bereich nicht schon wirklich eine ganze Menge unternommen, ich wäre sofort am Start. Also, hört euch mal an, was ich euch heute zu erzählen habe. Es geht nämlich um die Fortbildung Organisation gestalten, führen und beraten bei Become Better. Und hinter Become Better steht Christina Grubendorfer. Und sie allein wäre für mich schon ein Grund, ganz schnell nach Berlin zu rennen und ab Februar 26 in die vierte Saison einzusteigen, wenn sie diese Fortbildung anbieten. Also es geht darum zu verstehen, wie ticken Organisationen, wie sind sie konstruiert, was hält sie in Bewegung, was passiert in Veränderungsprozessen und wie können wir sie bestmöglich gestalten. Das macht sie zusammen mit Kollegen, mit Christina Ackermann und Florian Zapp, aber sie hat auch noch andere spannende Impulsgeber mit am Start, unter anderem Ruth Seliger, Thomas Bachmann, um nur ein paar zu nennen. Der Clou am Ende: erhältst du ein Zertifikat in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und du nimmst garantiert neue Perspektiven auf für Arbeit, Führung und Organisation. Jetzt kommt noch ein besonderes Schmankerl. Für alle Good Work Hörerinnen und Hörer gibt es eine exklusiv 1:1 Sparring Session mit Christina Grubendorfer im Wert von 500 Euro. Also solltest du dich dort anmelden unter akademie@become-better.org mit dem Stichwort Good Work nicht vergessen, bekommst du diese exklusive Sparring Session gratis on top. Wäre ich du, ich würde mich anmelden. Schau schnell nach in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work.
Was würdest du selbst von dir sagen? Du kennst ja jetzt die verschiedenen Rollen. Also du kennst einmal wirklich sehr präsent in einem etwas überschaubaren Raum zu sein, also auch nicht wirklich überschaubar, aber ja, im Vergleich zu jetzt. Dann wirklich Reihe 1 mit Spotlight als Innenministerin und jetzt als MdB. Man könnte ja jetzt sagen, einmal so dieses, wirklich so der große Karpfen im kleinen Teich und einmal vielleicht einer von den vielen Clownfischen im großen Ozean. Ja, wenn du mal diese beiden überzeichneten Bilder mitnimmst, wo würdest du dich da einsortieren?
Also ich glaube, dass die Zeit als Bundesinnenministerin weiß ich sehr zu schätzen. Ich fand das ein hohes Privileg, so ein hohes Staatsamt ausüben zu dürfen. Man hat natürlich einfach auch viel Einfluss, man kann viel verändern. Mhm. Ich bin auch froh, dass wir das machen könnten, ja, im Bereich der Fachkräfteeinwanderung.
Warst du auch die erste Bundesinnenministerin?
Erste Bundesinnenministerin, Kampf gegen Extremisten, auch im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Für Frauen habe ich mehr tun können, Kinder zu schützen. Und das ist schon etwas, was einem auch sehr viel Freude macht, dass man sehr viel Einfluss nehmen kann. Insofern hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite ist es auch richtig toll und ein großes Privileg, diesem Parlament angehören zu dürfen. Es ist das höchste Parlament Deutschlands. Und ich bin sehr froh, sehr stolz, in meiner Fraktion arbeiten zu dürfen. Insofern macht mir das jetzt gerade auch sehr viel Freude. Ich habe beides für und wider.
Ich höre bei dir raus Tempo. Ich höre bei dir raus Machen. Ja, ich höre bei dir raus, wirklich auch pflichtbewusst die Dinge auch in eine Umsetzung bringen. Was ist mit dem Thema Macht?
Ist sicherlich auch etwas, was einem hilft, Dinge umzusetzen, aber jetzt nicht per se erstrebenswert aus meiner Sicht.
Aber ohne Macht auch schwierig.
Genau, Es ist das Mittel, um was Mittel umsetzen zu können. Ja. Genau, ein Mittel um. Genau.
Jetzt wissen wir ja alle, wie es ist, müssen wir uns auch nichts vormachen. Macht hat natürlich was mit einer persönlichen, mit einem persönlichen Standing, auch mit den Kompetenzen. Es gibt ja ganz verschiedene Quellen von Macht. Es gibt aber auch natürlich die Macht, die an einem Amt hängt. Hast du eine Veränderung gespürt, wie Menschen auf dich reagieren, seit du nicht mehr Innenministerin bist? Also hat sich da was verändert oder hast du deine Position da wirklich gar nicht so weiter jetzt verteidigen müssen?
Ich würde es eher umgekehrt formulieren. Ich fand, dass sich viel verändert hat, als ich Bundesministerin wurde.
Ah, was ist dir aufgefallen?
Also ein unglaubliches Hofieren und riesigen
von
Respekt.
Von Medien? Oder
von allen. Von allen. Medien, von Menschen, von Institutionen. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, wenn man in so einer Position ist, ist, dass man das auch unterscheidet, dass das nicht einem selber gilt, sondern dem Amt.
Ja, ich glaube, das Stichwort geliehene Macht ein bisschen. Ja.
Genau. Ich glaube, das ist total wichtig, um nicht abzuheben, um nicht das auf seine eigene Person zu projizieren, sondern zu wissen, ja, das ist das Amt, das macht das. Aber ich war schon manchmal erstaunt, wie sehr das doch verändert in der Außenwahrnehmung und in der Wahrnehmung gegenüber mir als Person. Und deswegen finde ich jetzt den Unterschied gar nicht so groß, weil ich kriege immer noch wahnsinnig viel Respekt entgegen, weil ich dieses Amt hatte.
Ja, das geht nicht mehr weg. Also du bist immer die erste Innenministerin und immer die ehemalige Innenministerin.
Genau.
Und Menschen haben dich vielleicht auch mal dann erst so richtig wahrgenommen.
Genau.
In jeder Hinsicht. Ja,
aber der Umschwung damals war schon sehr, sehr groß.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Und Es ist ja auch so, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die in hoher Verantwortung waren. Wir brauchen jetzt keine Namen nennen, uns fallen Beispiele ein, die dann sagen, sie gehen den Schritt ins normale Parlamentarier-Dasein nicht. War das für dich überhaupt eine Option? Klingt ein bisschen rhetorisch, ich meine das aber wirklich ehrlich.
Klar, denkt man drüber nach. Mhm. Macht man da weiter oder nicht? Für mich war aber wichtig, das Signal auch zu setzen. Doch, ich glaube daran, dass es weitergeht. Ich möchte Kontinuität auch in meiner Arbeit haben. Mhm. Ich möchte, dass die Menschen merken, dass ich nicht nur in einem hohen Amt arbeite für sie, für die Demokratie und für die Verteidigung unserer Werte, sondern dass ich das gerade auch dort tue, wo die Entscheidungen fallen, nämlich im Parlament. Und deswegen empfinde ich es auch als hohes Privileg, dem angehören zu dürfen.
Uns hören viele Menschen zu, die sich mit Organisationsentwicklung, mit Leadership-Fragen beschäftigen. Kommen wir natürlich gleich auch noch zu. Ich habe mich so im Vorfeld gefragt, ist der Unterschied, du kannst es ja wirklich beurteilen, zwischen Landtag und Bundestag, vielleicht so ein bisschen wie Mittelstand und Konzern? Du kennst ja auch diese Welten. Ja, kann man das sagen oder ist es eine schräge Analogie?
Also ich glaube, sie stimmt nicht ganz, weil doch die Arbeitsverhältnisse sehr ähnlich sind, ob ich ein Abgeordnetenbüro habe oder nicht. Da ist vieles ähnlich als Landtagsabgeordnete gegenüber dann den Mitarbeitenden. Natürlich ist ein Bundesministerium von der Größe zu leiten. Da kommt der vielleicht schon eher hin. Ja. Ich hatte mit den nachgeordneten Behörden 86.000 Mitarbeitende.
Wow.
Und das ist natürlich schon sehr groß. Und
das kommt ist ein der Konzern, Vergleich
wollte ich gerade von, sagen. Mittelstand zu Konzern hin. Mhm. Aber gegenüber den Parlamenten würde ich sagen, da gibt es sehr ähnliche Arbeitsverhältnisse.
Da würde ich mit dir gleich nochmal reingehen. Vielleicht erst nochmal, es gibt so ein paar Prinzipien, die ich mal formuliert habe rund um Good Work. Und das erste, das wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, ist gelungene Beziehungsgestaltung. Und zwar meint das nicht nur im 1:1 mit seinen direkten Kollegen und Vorgesetzten, sondern auch mit Kunden, mit allen möglichen Stakeholdern. Und das ist natürlich mal hochspannend. Also ganz vieles an eurem Betrieb ist spannend, aber das vor allen Dingen. Was erlebst du da? Wie funktioniert, wie müssen wir uns das vorstellen? Netzwerkbildung. Du hast jetzt schon eben gesagt, du hast einen deutlichen Unterschied gemerkt, als du in größere Verantwortung gekommen bist, wie auf dich reagiert wird. Wie informell, wie formell läuft Netzwerkbildung vor allen Dingen im Bundestag?
Also im Bundestag ist das natürlich das A und O, Netzwerkbildung. Man hat hier im Bundestag sehr viele gemeinsame Gremien, auch parteiübergreifende. Und natürlich nutzt man anhand seiner Sachthemen dann auch die Gelegenheit, sich mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen. Man macht das in der eigenen Fraktion. Es gibt ja auch Gruppenbildungen, ne? Also es gibt ja verschiedene Richtungen und Strömungen, wo man sich vernetzt. Also Vernetzen ist hier eigentlich ein ganz, ganz zentrales Thema. Was ich wichtig finde in diesen 1:1 Beziehungen, ist, dass man immer sehr respektvoll miteinander umgeht. Und das finde ich gerade für die engen Arbeitsbeziehungen ganz maßgeblich.
Wir hören ja immer wieder, der Ton wird rauer in den Medien, in den Social Media, kommen wir auch noch zu, aber sowieso. Aber wie würdest du es im echten Politikbetrieb bezeichnen? Du kannst es wirklich beurteilen, du bist lange dabei. Wir haben ja einmal die Debattenkultur, vielleicht einmal darauf den Blick, aber auch, was passiert, wenn das Mikrofon aus ist?
Also es gibt große Unterschiede zwischen das Mikrofon ist an und das Mikrofon ist aus. Ich glaube, das ist bei vielen sehr deutlich, auch wenn man manch heftige Debatte mal hat, hindert einen das nicht daran, am Ende zusammen einen Kaffee trinken zu gehen und auch persönliche Beziehungen über Parteigrenzen hinaus.
Gilt das für alle Fraktionen oder gibt es Ausnahmen? Du weißt, worauf ich anspiele.
Nein, es gibt natürlich Ausnahmen und darauf würde ich auch noch mal gerne zurückkommen, weil Debattenkultur, ich komme aus einer sehr schwierigen Debattenkultur, der Hessische Landtag ist sehr hart im Umgang.
Gilt der auch so? Gibt es da auch so, ich komme dauernd mit zu vergleichen, so ein bisschen wie die Fankultur von Eintracht Frankfurt, da weiß man, die Ultras, die sind knallhart und die Hessen sind die insgesamt auch, also so im...
Ja, zumindest im Parlament gilt das auf jeden Fall. da ist der Umgangston schon ordentlich hart.
Das ist der gute Roland Koch damals schon mitgeprägt, Rhetoriker, by the way.
Absolut. Und im Übrigen auch mein damaliger Wahlkreiskollege.
Ja.
Insofern kenne ich ihn gut und schätze ihn aber auch. Aber diese Debattenkultur, die es da gab, war sehr hart, sehr brutal. Und da fällt es einem als Frau auch noch mal schwerer. Weil als Frau, wenn man lauter wird, das wird schnell schriller. Das fand ich immer einen strukturellen Nachteil eher, wenn so eine harte Debattenkultur
Stimme geht
ist.
Hoch und
genau. Wenn man sich dann aufregt. Ne? Aber man hatte auch eine gleichzeitig gute Kultur, was das betrifft nach den Plenardebatten.
Mhm. Ging das dann sehr stark auseinander, wie du das genau schon hast, zwischen dem Mikrofon an, Mikrofon aus.
Absolut. Und das war aber auch sehr gut, weil man ne, miteinander auch gut reden konnte noch. Und meines Erachtens ist mit dem Eintreten der AfD dort noch mal was gebrochen. Mhm. Das hat man im Hessischen Landtag leider gemerkt. Die Debatten wurden noch übler. Mhm. Und auch so ein bisschen unter der Gürtellinie oder auch sehr viel schärfer. Auch im Sinne
persönlicher,
von
ja,
persönlicher mhm. und im Sinne auch von, man darf ja hier nichts sagen. Dabei stimmt das gar nicht. Mhm. Man durfte alles sagen. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Debatte, wo das sehr hochstilisiert wurde, dass man hier nicht mehr alles sagen darf. Und das hat dann ausgerechnet ein Abgeordneter der AfD gesagt, der im Ausschuss beispielsweise sich nie zu Wort gemeldet hat. Mhm. Wo ich dann auch mal gesagt habe, na ja, wenn das gilt, warum melden Sie sich denn nicht mal? Mhm. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Ausschuss nicht öffentlich tagt, so dass es keiner mitkriegt. Mhm. Und das darf halt nicht passieren. Ich finde, man braucht einen respektvollen Umgang miteinander und zumindest die Formen, die es doch gibt im Miteinanderarbeiten, das kann hart sein in der Sache. Mhm. Da scheue ich mich auch nicht vor, aber ich finde, es muss im gegenseitigen Miteinander immer respektvoll bleiben.
Respektvoll, genau.
Und gegenseitig auch anerkennen.
Und nicht abwerten.
Genau.
Jetzt ist es ja so, Bundestagsdebatten, auch Landtagsdebatten sind ja zum Teil auch, nennen wir es ruhig so, auch mediatisiert. Das sind öffentliche Events, die jetzt nochmal eine ganz andere, sagen wir mal, eine ganz andere Dringlichkeit oder eine ganz andere Bühne bekommen haben durch soziale Medien. Mhm. Man hat ja manchmal den Eindruck, vielleicht ist das auch nicht nur ein Eindruck, dass in den Reden Dinge auch zugespitzt werden, um sie Social Media gängig zu machen. Ist es etwas, was ich einfach nur so als Klischee vor mir hertrage oder würdest du das bestätigen,
Nancy? Nein, das würde ich total bestätigen. Und das wird auch immer schlimmer, weil man merkt jetzt, dass die Debatten häufig gerade von AfD, aber auch von der Linkspartei im TikTok-Format zusammengeschnitten sind. Also das heißt sehr kurze Sequenzen.
Geskriptet, ja.
Genau, geskriptet, wo man genau merkt, diese Sequenz soll jetzt 1:1 bei TikTok eingestellt werden.
Und viral gehen. Genau.
Und viral gehen und nur noch darum geht es und gar nicht mehr um das Miteinander diskutieren oder das Ringen um einzelne Positionen. Und das macht die Debattenkultur schlechter, weil man sich einfach gar nicht mehr so aufeinander bezieht, weil man gar nicht mehr miteinander darum ringt, beste Wege zu finden, sondern nur noch nach außen diese Botschaften zu senden. Und das tut, finde ich, der Debattenkultur im Parlament nicht.
Ja, gut. Und auch der Sache vor allen Dingen.
Nein, gar nicht.
Wir erleben ja mit Julia Klöckner im Außen wieder, ja, eine Bundestagspräsidentin, die da wirklich auch sehr stark reguliert und auch sehr oft, also es wird ja oft, sind wir hier im Kindergarten, wie die da die Menschen zurechtweist und so. Ist es wirklich auch das wieder überzeichnet oder würdest du sagen, doch, sie greift schon stärker durch und muss es auch tun, als es früher der Fall war?
Ja, ich glaube, das ist schon vonnöten. Ich glaube, dass Julia Klöckner schon eine gute Antenne dafür hat, auch zu sagen, manches geht eben nicht und man will wieder zurück zu einer guten Debattenkultur. Und deswegen erfordert das auch ein härteres Durchgreifen.
Mhm. Gehen wir mal, lenken wir mal den Blick so ein bisschen. Wir kommen bestimmt noch mal bei Social Media vorbei. Aber Kommunikation, Beziehungsgestaltung hat ja auch vor allen Dingen etwas mit deinen direkten Mitarbeitenden zu tun. Du hast vorhin ein sehr, sehr großes Team, das direkte Team. Wie groß war das als Innenministerin?
Naja, das Team ist ja, man arbeitet ja mit dem ganzen Ministerium. Ja. Das Ministerium selber hat über 2000 Mitarbeitende. Mhm. Und im engen Team drumherum waren so 25.
Mhm. Die du direkt geführt hast in dem Sinne.
Ja, geführt hat man das ganze Haus.
Ja.
Ne, als Ministerin führt man schon das ganze Haus.
Okay, du bist insofern wie der CEO. Ja?
Genau, genau. Okay. Das hat schon ein bisschen Konzernstrukturen, ja.
Ich stelle mal eine vielleicht ganz naive Frage. Wie wird man darauf vorbereitet?
Also ich habe viel für Vorbereitung gemacht. Ich komme ja aus einer Anwaltskanzlei, die sehr professionell arbeitet. Ich hatte das für also wirklich das Privileg, in der Anwaltskanzlei auch nochmal gesondert ausgebildet zu werden. Mhm. Clifford Chance hat eine eigene Akademie, wo gerade auch auf solche Werte, auch der Führung von Mitarbeitenden Wert gelegt wird. Deswegen habe ich Glück, dass ich schon mit so einer Grundausbildung, ja, sage ich mal, auch gekommen bin. Dann habe ich immer viel dafür getan, auch als Abgeordnete. Da muss man sich allerdings selber drum kümmern. Das ist in diesen Strukturen so, dass ich viel dafür getan habe, mich selber auch fortzubilden. Immer wieder. Und glaube, dass das auch sehr zielführend war und wichtig war. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil ansonsten kriegt man das Rüstzeug dafür einfach nicht mit.
Ja, und da bleibe ich natürlich mal hängen hier bei Good Work. Also ich hätte jetzt die Fantasie, dass das Verwaltung und die Verwaltungseinheit des Bundestag auch sowas wie eine HR-Abteilung hat und Personalentwicklung, Managemententwicklung den Menschen auch Möglichkeiten gibt, sich entsprechend auch weiterzuentwickeln. Da liegt ja nicht weniger als die Zukunft unseres Landes in den Händen. Das hört sich nicht danach an.
Also für den Bundestag selber, für die Verwaltung gilt es natürlich, das wird hier gemacht, aber die Fraktionen müssen sich darum kümmern. Das ist Gott sei Dank mittlerweile besser geworden. Mhm. Das heißt, die Fraktionen kümmern sich mittlerweile mehr darum, auch um die eigene Entwicklung, auch um die Möglichkeit, Fortbildungen zu geben. Aber ich komme ja noch, du hast ja darauf hingewiesen, ja. Ich mache das schon eine ganze Weile, seit über 20 Jahren. Ich komme noch aus einer Politikumfeld, wo es das gar nicht gab.
Ja, das ist ja Wahnsinn.
Ja, genau. Und das
es
tut
ist
aber
schwer
auch nicht
nachvollziehbar. Nein, ja. Nein, natürlich ja, nicht. Genau. Weil ja. Ich meine, daran hängt ja alles. Mhm. Also so wie ihr miteinander, mit eurem direkten Umfeld umgeht, da sind liegen ja auch wirklich, da liegen ja auch wirklich große Verantwortungskontingente, sagen wir mal. Und das finde ich hochspannend.
Ja. Das hat sich aber Gott sei Dank verbessert und geändert.
Würdest du sagen, ist mehr Bewusstheit für?
Ja, auf jeden Fall. Und das kann ja auch nicht sein, ne? Auf der einen Seite streitet man bei Gesetzen darum, dass es Good Work und bessere Bedingungen für Arbeitnehmende gibt.
Okay.
Und man selber handelt nicht danach, ne? Ja. Das ist ja das, was dann am Ende rauskäme, ja? Und deswegen ist es gut, dass man da jetzt auch investiert.
Wie sieht auch sowas wie Onboarding, Offboarding aus? Also jetzt mal ganz konkret gesprochen, hast du mit Dobrindt nochmal eine Übergabe gemacht?
Ja, na klar.
Und wie sieht das aus? Also ich meine, würde er sich überhaupt von dir onboarden lassen? Oder ist es eher so, du weißt schon, also da ist die Kaffeemaschine, da sind die Ordner und so weiter? Oder wie
nein, wir haben eine sehr ordentliche Übergabe gemacht. Und ich hatte auch eine sehr ordentliche Übergabe von Herrn Seehofer, meinem Vorgänger im Amt. Das funktioniert schon gut und das muss in der Demokratie auch so sein. Ich finde, bei Onboarding, Offboarding gibt es noch Luft nach oben, was die Frage betrifft. Ne? Jedes große Unternehmen hilft zum Beispiel bei Wohnungssuche oder anderen Dingen. Das
also
gibt es hier
nicht.
Nee. Genau.
Okay.
Aber was die Fraktionen beispielsweise machen, wenn man neu im Bundestag ist, die helfen schon sehr beim Onboarding. Also da gibt es dann richtig Treffen, auf was man alles achten muss, wo man irgendwie Unterstützung bekommt und Hilfestellung. Und insofern, das funktioniert sehr gut.
Wie viel würdest du auch da wieder sagen, ist da formelle Prozesse, die klar sein müssen, und wie viel ist auch informelles Wissen?
Also mittlerweile, sage ich mal so, die Rahmenbedingungen, das Formelle ist schon institutionalisiert auch, dass man eine gewisse Agenda hat, die abgearbeitet wird, wo man sagt, das ist wichtig, das zu wissen. Einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen, einmal das Tatsächliche mit Büro, was steht einem zu, was bekommt man. Informell ist natürlich, und ich glaube, da muss noch ein bisschen was getan werden. Was mich sehr umtreibt, ist die Frage Wissensmanagement. Wie gibt man eigentlich Wissen weiter?
Genau,
ne?
Genau.
Und ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben, ne? Gerade wenn in Arbeitskreisen der Vorsitz wechselt. Wie stellt man eigentlich sicher, dass das Wissen vorhanden bleibt? Jetzt haben wir hier ganz tolle Mitarbeitende, die wirklich auch über großes Wissen verfügen. Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben, wie dann auch die Abgeordneten ihr Wissen weitergeben. Ja? Manche machen das, weil sie das wichtig und richtig finden.
Ja, aus intrinsisch motiviert, aber nicht wirklich strukturell abgebildet.
Aber nicht strukturell abgebildet. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben.
Okay, also da kann man noch was tun. Wie ist es ansonsten mit, wir reden, du hast es gesagt, wir reden auf der öffentlichen Bühne und auch in den Unternehmen, in der sogenannten Arbeitswelt reden wir viel über flexible Strukturen, seit Corona noch deutlich mehr, was das Thema Homeoffice und so weiter, Flexibilisierung betrifft. Wie wird das hier intern diskutiert? Sind das Themen, die euch auch umtreiben?
Klar. Wir treiben uns sehr stark um, haben mich im Ministerium sehr stark umgetrieben. Mhm. Wir haben auch eine Regelung im Haus getroffen mit 60-40, also 60% Homeoffice, 40% Anwesenheit. Mhm. Da haben wir die modernen Formen natürlich umgesetzt. Was mich sehr umgetrieben hat, und da habe ich viel Veränderungen auch herbeigeführt, ist, wie kann man eigentlich diese Form der Flexibilisierung auch ein bisschen zumindest abbilden in sehr schwierigen Berufsgruppen, beispielsweise bei der Bundespolizei. Mhm. Na, das ist ja nun mal als Polizeibeamter
Polizei
kann man kein
Homeoffice
machen.
Schwierig, ja.
Oder zumindest die in der Verwaltung können es auch. Was geht dort nicht? Und dass wir zumindest auch für flexible Arbeitszeitkonten gesorgt haben. Mhm. Das ist etwas, was ich auf den Weg gebracht habe, damit man auch Stunden ansammeln kann, sich mal aus Zeiten auch nehmen kann, wenn man mit der Familie mal was vorhat. wenigstens einen Ticken auch dieser Flexibilisierung reinzubringen, auch in sehr schwere Berufsgruppen, die wirklich Großartiges leisten, die Schichtdienst arbeiten, an Wochenenden, an Feiertagen, auf der Straße sind, dass man auch da diese Berufsgruppen nicht vergisst dabei, auch dafür zu sorgen, dass sie auch mal sich eine Auszeit nehmen können.
Ja, und deren Arbeit ja auch eigentlich sehr stark physisch gebunden ist.
Total.
Was ist für dich der Beweggrund, das zu tun? Eher aus so einem, sagen wir mal, paritätischen Gerechtigkeitsdenken, dass du sagst, wir müssen aufpassen, dass das da was nicht auseinanderdriftet, dass wir da nicht so eine an der Stelle auch Zweiklassengesellschaft abbilden in den Verwaltungseinheiten und dann bei Bereichen des öffentlichen Dienstes, die eben nicht so einfach zu flexibilisieren sind, könnte ja ein Gedanke sein. Oder gab es da auch konkret aus der Mitarbeiterschaft Polizei etc. auch der Wunsch nach mehr Autonomie, nach mehr Flexibilisierung?
Es ist sicher beides, aber was mich natürlich umtreibt, ist schon die Gerechtigkeitsfrage, ne? Und auch einen Ansatz zu haben, dass man zumindest dafür sorgt, dass man gleichwertig, ne, Arbeitsverhältnisse dort auch anbieten kann. Und mich hat immer umgetrieben, ich glaube, wenn die eigene Motivation am Arbeitsplatz eine hohe ist, das führt immer zu besseren Leistungen. Also ich komme eher von dem Gedanken, dass Arbeit muss auch einem selber Spaß machen. Dann wird man besser, ist man besser. Und dieser Gedanke, der verfolgt mich seit dem ersten Tag meines Berufslebens. Und der hat mich auch immer motiviert, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, weil einfach die Leistung dann auch besser wird. Ich finde, da gibt es einen sehr unmittelbaren Zusammenhang. Und natürlich auch aus dem Gerechtigkeitsgedanken, dass man auch an Arbeit nicht kaputt gehen darf, dass es wichtig ist, dann auch noch den Freizeitausgleich zu haben.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Gute Arbeit heißt fairer Umgang, klare Strukturen und Transparenz. Genau hier setzt Clockadoo an, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, Zeiten erfasst ihr mobil, per App oder im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So behaltet ihr den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten fokussierter, Abrechnungen sind nachvollziehbarer und die Planung klappt verlässlich. Das stärkt auch das Vertrauen in der Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Clockadoo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code GOODWORK25 gibt's nach Abschluss sogar 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockadoo.com/goodwork. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Weiter geht's mit der Folge Good Work. Spaß ist das eine, Freude. Was ist mit dem Thema Sinn? Und ganz Wirksamkeit, wichtig. Also wie wichtig sind dir diese konkreten Elemente? Also, dass du das Gefühl hast, das, was du tust, ist wirksam, das, was du tust, ergibt einen Sinn für dich, für die Gesellschaft. Ich meine, bei dir schwingt das ja schon ein bisschen höher. Also als Politikerin kann ja nicht der Maßstab sein, es muss mir nur allein Freude machen.
Nein. Das spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, letztlich auch die entscheidende Rolle, diesen Beruf auszuüben. Dass es eben Sinn macht, dass man Veränderungen herbeiführen kann, dass man versucht, Tag für Tag das Leben der Menschen zu verbessern. Und dass man das an vielen kleinen Stellschrauben kann, aber auch manchmal an großen. Da hatte ich das Privileg, das zu dürfen. Das treibt mich natürlich total um. Und mich treibt aber auch um, das für Mitarbeitende zu gewährleisten, dass sie auch den Sinn ihrer Arbeit erkennen, dass sie auch den Mehrwert sehen, den ihre persönliche Arbeit leistet. Nochmal aufs Bundesinnenministerium zurückzukommen, das ist das Haus, was für innere Sicherheit in Deutschland verantwortlich ist. Da
stellt sich die Sinnfrage nicht wirklich.
Nein. Die liegt auf der Hand, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass jeder Einzelne, sei es der Fahrer, sei es die für Haustechnik Zuständigen, alle ihren Beitrag dazu leisten. Und deswegen ist das etwas ganz, ganz Wichtiges.
Du hast es eben schon, wir haben über Arbeitspensum gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass es ja durchaus auch ein anspruchsvoller, belastender Job ist, das, glaube ich, ist jedem sonnenklar. Aber was würdest du sagen, sind noch potenzielle Downsides, wenn man so am Hebel der Wirksamkeit steht? Also wenn wir auch mal, wir haben ja eben schon über soziale Medien gesprochen, was würdest du sagen, waren so für dich wirklich die Dinge, die auch manchmal die Sinnfrage ein bisschen wieder in Frage gestellt haben?
Also ich glaube, was nicht schön geworden ist, ist der Umgang bei sozialen Medien mit Politik, mit Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, glaube ich, kann man generell sagen. Für mich ist schwierig, dass soziale Medien leider dazu beigetragen haben, dass man diesen gegenseitigen Respekt nicht mehr sieht. Mhm. Ich glaube, dass ohne die sozialen Medien, ohne die Möglichkeit, auch in die Anonymität zu gehen und einfach nur loszuschimpfen und bösartige Dinge dort reinzusetzen, wäre natürlich vieles etwas leichter. Und ich glaube auch, dass das Aufwachsen von Jugendlichen leichter wäre. Mhm. Leider erleben wir ja auch dort viel Mobbing über soziale Medien, ein wüstes Beschimpfen oder schlimme Bilder reinstellen. Sowas gab es früher nicht. Ich glaube, das sind größere Herausforderungen, die wir uns insgesamt jetzt stellen müssen, leider. Und gerade junge Leute.
Was heißt das für dich ganz konkret oder für dein Team jetzt auch? Also wie stark seid ihr damit beschäftigt, auch, ich sag's jetzt mal wirklich so drastisch, auch aufzuräumen und zu sagen, wir müssen da wirklich auch hart moderieren, was uns da so entgegengekübelt wird manchmal.
Also das spielt natürlich mittlerweile eine große Rolle. Es nimmt Zeit ein, die man vielleicht auch für wichtigere Dinge verwenden könnte. Deswegen ist es etwas, worum man sich sehr stark kümmert auch. Und natürlich ist mittlerweile auch dieser ganze Bereich der öffentlichen Darstellung einer geworden, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, wo ich mir manchmal wünschen würde, vielleicht kann man da auch ein Stück weit mehr drauf verzichten und sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren.
Also die Schauseite ist dann schon auch tatsächlich sehr wichtig. Und du als Person, also ich meine in deiner Funktion als Innenministerin, aber vielleicht auch noch heute, inwieweit musst du da auch für dich Sorge tragen oder wird für dich Sorge getragen? Also gibt es immer noch sowas wie Personenschutz für dich?
Genau, ich habe nach wie vor Personenschutz leider. Und das ist etwas, was natürlich Sorge trägt für einen und einen natürlich auch sicherer macht. Und das sind tolle Leute, die machen eine großartige Arbeit. Aber dass es überhaupt notwendig ist, ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen, dass man das braucht. Ich glaube, worauf man selber achten muss, ist ein Stück weit die Selbstachtsamkeit. Dass man sich Inseln schafft, wo man wieder Kraft draus schöpft oder wo man auch so resilient ist, dass einem das auch nichts ausmacht, wenn man da manche Beschimpfungen sieht bei den sozialen Medien. Das ist für mich total wichtig. Und für mich hat da meine Familie auch immer eine große Rolle gespielt. Und das ist etwas, worauf man doch achten sollte.
Du hast ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass es auch wichtig ist, dass man trennt zwischen das ist das Amt und das bin ich als Person. Ist das auch in der Hinsicht, also was Resilienz, persönliche Resilienz betrifft, ein wichtiger, na, ich würde schon fast sagen, das ist kein Hack, sondern das ist eine Grundhaltung.
Ja klar, das ist total wichtig, dass man das unterscheiden kann, dass es da meistens nicht um die eigene Person geht, sondern tatsächlich um das Amt und um die Rolle, die man da auch ausfüllt.
Wir bleiben also ein bisschen so Richtung Zielgerade. Ich will ja deine Zeit auch nicht über die Maßen beanspruchen, aber vielleicht mal so bei dem, wie heißt es so neudeutsch immer, bei dem Vibe, der gerade so durch die Gesellschaft geht. Also wir erleben ja gerade eine Gesellschaft, die ein Stück weit entmutigt ist, wo Zuversicht eine Mangelware ist, obwohl wir genau das gerade brauchen. Erlebst du das auch in euren Debatten oder würdest du sagen, wir haben da schon noch ganz viel Zukunftsmut in unseren Reihen. Wie erlebst du es, wenn du es mal ganz ehrlich einschätzen solltest?
Also ich glaube, dass es beides bei uns gibt. Aber natürlich gibt es noch jede Menge Zukunftsmut. Und ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich glaube auch immer daran. Ich finde, wir wissen oft gar nicht zu schätzen, wie gut wir es eigentlich haben in Deutschland. Also wir haben eine tolle Krankenversorgung. Wir haben ein Sozialsystem, was viele Menschen auch abfangen kann. Dass es zu Veränderungen gekommen ist durch äußere Umstände und dass die Weltordnung unsicherer geworden ist, natürlich macht das unsicher. Natürlich hat das auch dazu geführt, dass unsere Wirtschaft in den letzten Jahren nicht so stark war, wie sie früher war. Aber wir sehen jetzt schon wieder einen leichten Wachstum bei der Wirtschaft. Wir sehen, dass es wieder vorwärts geht, dass wir auch als Politik Stellschrauben haben, wo wir dran drehen können, um zum Beispiel Energiekosten zu senken, damit das Unternehmen leichter haben. Und auch die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass es auch wieder positiv in die Zukunft geht. Was mir eher Sorge macht und was ich bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch empfinde, ist, dass die Wahrnehmung und die Sicht auf Themen immer unversöhnlicher wird. Dass wir
kategorisch?
Wirklich, ja, kategorisch, dass zwei Seiten aufeinander knallen, wo man sagt, oh, da hat man früher aber doch noch viel mehr dafür getan, dass diese Grautöne auch sichtbar waren. Und das Leben besteht nun mal nicht aus Schwarz-Weiß. Das Leben ist vielen Schattierungen da, was ja auch gut so ist. Ja, viele Menschen finden sich eher in der Mitte wieder oder finden es auch gut, dass es abgewogene Positionen gibt. Aber der Wert eines Kompromisses oder den überhaupt zu finden, dass wir dazu in einer Demokratie ja gerade in der Lage sind, das ist ja ein sehr positiver Wert der Demokratie, der gerät wirklich in den Hintergrund.
Also substanziell, also ist das nicht nur auch wieder mediatisiert, zugespitzt dargestellt, sondern würdest du sagen, ist auch substanziell eine Veränderung?
Ich würde sagen, ist substanziell eine Veränderung, die merke ich schon bei Schulklassen, also auch bei ganz jungen Menschen. Und die macht mir Sorge, weil das natürlich ein bisschen erodiert. Und deswegen müssen wir auch ganz viel tun, um unsere Grundwerte, unsere Demokratie zu verteidigen. Und das kann man nur mit einer guten Debattenkultur miteinander ins Gespräch kommen. Das fängt ganz leicht an, sich gegenseitig zuzuhören, aufmerksam zu sein.
Sehr leicht und schwer zugleich.
So ist das.
Jetzt ist es ja so, dass man sagen kann, also in einer guten Beziehungsgestalt, einer guten Debattenkultur, einer guten Kommunikationskultur findet das genau statt. Man kann mit Kompromissen leben, man kann damit auch leben, dass man vielleicht nicht einer Meinung ist. Das, was du beschreibst, ist die nächste Stufe, dass man wirklich sich kategorisch abkanzelt, dass sich Lager bilden. Es gibt ja noch eine weitere Stufe, dass man nicht mal mehr überhaupt die andere Blase in Augenschein nimmt, überhaupt nicht mehr die Meinung und das Meinungsspektrum sich wirklich überhaupt anschaut, dass man das komplett, dass sich diese Blasen, diese Bubbles überhaupt nicht mehr berühren. Dann würde ich sagen, haben wir ja echt verloren. Inwieweit laufen wir Gefahr, dass es genau in diese eher noch schlimmere, also jenseits der heftigen Auseinandersetzung zu einem Negieren, zu einem ganz, ganz engen Meinungskorridor kommt? Inwieweit siehst du diese Gefahr wirklich real gegeben in der Gesellschaft?
Also ich glaube, was unser Problem ist, dass man tatsächlich gerade, wo man die Informationen herbekommt, wo man sie geriert, durch das Internet, durch die sozialen Medien, in diese Gefahr reinlaufen könnte. Weil wir sehen durch Algorithmen, die einem immer wieder vorgeschlagen wird, dass man immer nur bei der einen Meinung verharrt und diese eine Meinung auch immer nur bestätigt wird.
Und irgendwann anders nicht mehr wahrnimmt.
Genau, und das ist wirklich gefährlich. Und deswegen versuchen wir auch ganz, ganz viel im Moment, gerade bei Medienschutz, auch für Kinder, Jugendliche, dazu beizutragen und auch die Medienkompetenz überhaupt zu vermitteln, zu sagen, hey, ich fand es auch schwer, als ich damals gelernt habe, dass man eben nicht nur ein Print Zeitung oder anderes liest und sagt, oh, das ist die Wahrheit, sondern immer hinterfragt hat, ist das wirklich die Wahrheit? Muss ich mir nicht noch eine zweite, dritte Quelle dazu suchen und dann mir eine Meinung bilden und zu sehen, wo ist die Meinung, wo ist die Wahrheit? Und ich glaube, da haben wir noch viel wirklich harte Arbeit vor uns, um da wieder hinzukommen und nicht zuzulassen, dass diese eine Meinung immer nur bestätigt wird im digitalen Resonanzraum. Dafür müssen wir ganz, ganz viel machen, sehr viel Aufklärung betreiben, sehr viel Bildungsarbeit tun und natürlich auch versuchen, Menschen aus diesen Bubbles rauszukriegen. Ich glaube, das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben im Moment.
Bleiben wir nochmal vielleicht das noch als letzter kleiner Vertiefungsfach bei Klischees. Ich habe es schon mal auch erwähnt und das wissen ja die Hörerinnen und Hörer, du bist was die erste weibliche Bundesinnenministerin. Wir haben jetzt einen Bundestag, der deutlich weniger weiblich ist. Du kannst nicht beurteilen, wie es sich anders anfühlen würde als Mann. Du bist nun mal eine Frau, aber du kannst beurteilen, was es im Bundestag getan hat. Merkst du einen Unterschied oder sagst du, auf der anderen Seite haben wir so starke Charaktere im Moment drin, die stehen manchmal für 10 Frauen. Wie würdest du sagen?
Ich glaube schon, dass man das merkt, dass es weniger weiblich geworden ist.
Woran würdest du es festmachen?
Frauen haben eine andere Debattenkultur.
Zum Beispiel?
Frauen hören mehr zu, Frauen wählen oftmals nicht dann das Wort, nur um gehört zu werden, sondern sie mischen sich meistens dann an, wenn sie wirklich was zu sagen haben. Und das merkt man schon in der Debattenkultur. Deswegen wäre es auch wichtig, dass Frauen auch so repräsentiert sind, wie sie in der Gesellschaft vertreten sind, nämlich nahezu die Hälfte. Wir sind etwas mehr sogar. Und insofern würde ich mir wünschen, dass die Parteien auch sehr viel Wert darauf legen, dass die Frauen in ihren eigenen Reihen auch Zugang zum Deutschen Bundestag bekommen. Dass es nicht immer der Fall ist oder auch gerade dann nicht der Fall ist, wenn sehr aussichtsreiche Wahlkreise sind, die gewonnen werden von einer Partei, dass dann vor allen Dingen zu beobachten ist, dass dort Männer vorherrschen. Darum müssen wir uns kümmern. Also das ist schon etwas sehr Wichtiges. Ich gehöre jetzt auch der Kommission über eine neue Wahlrechtsreform an und insofern werde ich mich da sehr stark für einsetzen. Mhm.
Magst du da vielleicht so ein kleines Blitzlicht rausgeben? Was konkret wollt ihr denn reformieren?
Also in der Hinsicht? Wir haben im Koalitionsvertrag drin stehen, dass wir eine Parität erreichen wollen, also eine gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern. Da geht noch was.
Ja.
Wir haben im Moment nur noch 30% und das ist wirklich zu wenig.
Wie erklärst du dir diese Retraditionalisierung? Wenn ich das mal so ganz groß, Jutta Almdinger hat den Begriff mal geprägt. Ich verwende ihn jetzt hier, auch wenn er vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist.
Ich erkläre es mir, man kann es natürlich ganz klar erklären. Man sieht, dass eine Partei sehr stark geworden ist, die AfD, die hat sehr wenig Frauen in den eigenen Reihen. Das ist ein ganz wesentlicher Grund. Und die andere Erklärung habe ich gerade gegeben. Mhm. In aussichtsreichen Wahlkreisen haben Männer gezogen und nicht Frauen.
Mhm. Okay. Inwieweit ist es gerade dann auch gut, dass wir sowas sehen? Wir haben jetzt dieser Tage eine Abgeordnete, die ihr Baby mitgebracht hat, wo wir sagen, wir leben da auch mal eine Vielfalt. Ja, wir haben sehr meinungsstarke und sehr wortreiche Parlamentarierinnen. Wir haben eine Heidi Reicheneck. Wir haben eine sehr auffallende, in jeder Hinsicht, Bundestagspräsidentin. Auch das haben wir erwähnt. Inwieweit tun die einen richtig guten Job dafür, dass diese Parität eher Wirklichkeit wird?
Also ich glaube, was wichtig ist, dass wir zeigen, dass junge Frauen diesen Beruf auch mit ihrer Familie vereinbaren können tatsächlich. Und das ist ja hier wirklich denkbar schwer.
Ja.
Man hat keinen Mutterschutz, man muss sofort weiterarbeiten, sein Mandat ausfüllen. Und man hat auch nicht die Möglichkeit, ne, wenn man nachts hier Abstimmungen hat, wie will man das mit der Kinderbetreuung organisieren? Das sind schon harte Fakten, die viele junge Frauen natürlich auch davon abhalten, weil häufig die Arbeit der gerade frühkindlichen Erziehung noch bei den Frauen liegt. Ich finde aber auch toll, dass sichtbarer wird, dass junge Männer ihr Kind mit hierher bringen, ihr Baby dabei haben, in der Fraktionssitzung beispielsweise. Und das sind doch gute Signale an gerade junge Menschen.
Genau. Vereinbarkeit ist kein Frauenthema.
Genau, das ist kein Frauenthema und dass man das hier auch kann oder zunehmend kann, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Aber auch da haben wir noch viel zu tun. Ich habe die nächtlichen Abstimmungen erwähnt. Das kann man schlecht miteinander vereinbaren. Und ich glaube, da liegt es auch an uns Parlamentariern, dass wir da auch Lösungen für finden.
Inwieweit setzt du dich auch ganz konkret, ich greife mal das Stichwort Female Empowerment auch ein, inwieweit ist das dir neben dem Ausschuss jetzt?
Also mir ist das sehr wichtig und ich werde mich dort auch weiter einbringen. Ich habe das als Bundesministerin getan. Ich habe dort in die Frauenförderung sehr stark investiert. Ich habe mehr Führungspositionen mit Frauen besetzt. Und insofern werde ich da auch jetzt in neuer Rolle weiter dran arbeiten.
Zum Abschluss, wenn wir so ein paar Jahre nach vorne gucken, vielleicht so ans Ende dieser Legislaturperiode, was soll sich für dich einmal auf der großen Kulturebene Bundestag wirklich positiv verändert haben, spürbar verändert haben, dass du sagst, das ist ein positiver Unterschied zu dem, was wir gerade im Moment haben?
Ich würde mir wünschen, dass wir eine bessere Debattenkultur wieder hinbekommen am Ende der Legislatur und dass wir uns gegenseitig mit großem Respekt begegnen. Das halte ich für wichtig, weil wir sind hier natürlich auch Vorbild. Und wir sind ja die Ersten, die auch der Gesellschaft draußen zeigen müssen, hey, wir können das miteinander, wir können uns respektieren, wir können auch andere Meinungen akzeptieren und trotzdem deutlich machen, wo die Unterschiede liegen.
Mhm. Und was würdest du dir für dein direktes Wirkungsumfeld, also für deine Mitarbeiterschaft, für das, wie, sagen wir mal, auf der Verwaltungsebene auch Leadership, Zusammenarbeit gelebt wird, was wäre da noch ein Wunsch für dich?
Also mein Wunsch wäre, dass auch die Mitarbeitenden hier spüren, wie ernst sie genommen werden, wie sehr sie respektiert werden und dass sie auch Perspektiven geboten bekommen, dass sie auch eigene Fort- und Weiterbildung ausnutzen können. Und da gibt es tolle Angebote und ich hoffe, dass alle das ihren Mitarbeitenden auch ermöglichen.
Wo sehen wir Nancy in 10 Jahren? In Hessen, in Berlin oder vielleicht sogar in Europa?
Mal gucken.
ein diplomatisches und sehr schön. Wir bleiben dran. Liebe Nancy, danke. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein tolles Gespräch mit dir. Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Julia.
Es gibt sie immer wieder, die kleinen, großen Sternstunden hier bei Good Work. Und der Besuch bei Nancy Faeser im Paul-Löbe-Haus zählt ganz besonders dazu. Es ist auch nochmal etwas ganz anderes, einen Menschen, den man nur medial kennt und der so im öffentlichen Leben steht, persönlich zu erleben und
Ja, das sind die Momente, wo ich auch einfach sagen muss, da bin ich zutiefst dankbar für dieses Privileg, mit Menschen wie ihr in den Austausch treten zu können. Inhaltlich hat mich natürlich dieser Gedanke der geliehenen Macht sehr beeindruckt, auch dass sie, finde ich, auch in dem direkten Austausch sehr überzeugend klar gemacht hat, wie sehr ihr bewusst ist, dass nicht immer sie gemeint ist, sondern ihr Amt, im Guten wie im Schlechten. Und nachdenklich hat mich natürlich der, ich sag's mal, überspitzt, Verfall unserer Debattenkultur, wie sehr der vorangeschritten ist, das hat mich sehr bewegt und auch sehr ins Nachdenken gebracht. Ja, von daher, wir werden über Debattenkultur hier auch noch debattieren und ganz bald sogar jemand haben, auch nicht aus dem ganz engen Organisationskontext, sondern eher wieder aus der Medienwelt, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Auch das werdet ihr hören demnächst hier bei Good Work. Und bis dahin, ihr wisst, was zu tun ist. Hinterlasst ein paar Sterne, denkt an Good Work, schaltet ein, wenn es Donnerstag wieder heißt. Herzlich willkommen bei Good Work.